belastet irgendwo. Und das ist, finde ich, immer ein Phänomen, wenn so eine Belastungszeit da ist, wie auch immer die aussehen mag, dann beobachtet man, dass die einen Leute so aufwachen, so im Glauben aufwachen und sagen, boah, jetzt müssen wir aber beten, jetzt müssen wir aber zur Gemeinde gehen, jetzt brauchen wir Gemeinschaft und so, da wird der Glaube wieder wach, so neu erweckt. Und bei anderen Leuten, die kommen auf einmal nicht mehr, ne? Die gehen so irgendwie weg, die entfernen sich und sagen, nee, das ist mir alles viel zu schwer und jetzt auch noch, hier soll ich auch noch zur Gemeinde gehen und nee, ich habe schon genug Probleme und ja, und dann entfernen sie sich so. Und man könnte auch sagen, solche Zeiten sind mal Belastungsproben, aber auch so Zeiten, die zeigen, was eigentlich in uns ist, was eigentlich so echt ist. Und ich habe eine Situation gefunden, die möchte ich euch gerne mal so zeigen. Und ich denke, dass wir einiges daraus lernen können für uns heute. Und zwar ist das aus der Zeit Davids und Sauls. Ja, wir können mal eins weiter switchen, aber das klappt irgendwie nicht. Ja. Sonst lese ich einfach mal die Stelle vor, das macht ja nichts. 1. Samuel 24, Abvers 5. Es war so, dass, vielleicht noch kurz zur Erläuterung, Gott hatte seine Hand schon von König Saul, Dankeschön, von König Saul abgezogen. Und der Prophet Samuel hatte David eingesetzt als nächsten König. Das war eigentlich schon gebongt, wie man so schön sagt, war alles schon klar. Aber Saul wollte seine Herrschaft nicht abgeben und er kämpfte gegen David. Das war für ihn sein Kontrahent. Und so jagte er David und seine 400 Soldaten oder ja Mitkämpfer durchs ganze Land und David musste sich immer wieder verstecken und Saul war jemand, der immer wieder auch so richtige Zornesattacken hatte und man weiß nicht genau, vielleicht war er auch psychisch krank, also er war auf jeden Fall sehr seltsam und man wusste nie, woran man so an ihm war, ne? Mal konnte er ganz freundlich sein und in der nächsten Minute hat er seinen Speer gegen David geschleudert und ja, David war einfach auf der Flucht und jetzt gab es endlich die große Chance der Abrechnung und auf diesen Tag haben alle schon so lange gewartet. Ja, dieser Tag, wo man endlich einen Schlussstrich ziehen konnte, wo man sagen konnte, so jetzt ist dieser ganze Kampf vorbei. Es war nämlich so, oh, das ist ein bisschen zusammengeschrumpft hier, den Text. Aber ich lese es nochmal vor. Ja, also 1. Samuel 24, Vers 5. Seine Freunde flüsterten ihm zu, heute ist der Tag, vor dem der Herr zu dir gesagt hat, ich werde dir deinen Feind in deine Hand geben, sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. David schlich sich nach vorne und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Doch dann bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte, und er sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue, denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Dann lese ich weiter ab Vers 13. Da sagt David, der Herr wird zwischen uns entscheiden. Er wird dich für das strafen, was du mir anzutun versuchst, aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. Wie ein altes Sprichwort sagt, böse Menschen begehen böse Taten. Ich werde dir nichts antun. Wem jagt der König von Israel überhaupt nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr soll darüber richten, wer von uns Recht hat. Er soll mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Wow. Das war eine Situation. Echt toll. Also viele von euch haben ja vielleicht gestern Nachmittag Fernsehen geguckt, Prinz Philipp zu Grabe getragen wurde. Und wie das so ist, wenn jemand beerdigt wird, dann redet noch mal Gutes über ihn und er wurde dann auch gepriesen als toller König, beziehungsweise er war ja nicht König, er war ja nur Königin Gatte, aber dann denkt man manchmal, na, ob das wirklich so ein guter Mensch war, man weiß es ja nicht so genau. Aber wer wirklich ein guter König war, das war David. Also das, was wir hier lesen, das war außerordentlich vorbildlich, wie er sich verhalten hat. Und diese Situation wiederholte sich nochmal, kurz danach. Saul lag nachts schlafend inmitten seiner Gefährten. Sein Speer lag neben ihm. Und David und seine Gefährten, die schleichen sich an und sehen diese Situation, wie Saul da wie auf dem Präsentierteller lag. Und dann sagen Davids Kumpels ihm wieder, Mensch, jetzt ist aber deine Gelegenheit. Ne? Komm, schleich dich hin und mach kurz einen Prozess und dann ist das Ding gegessen. Und wieder lässt David diese Gelegenheit vorüberziehen und er tut ihm nichts. Ja, und er sagt, sicher wird der Herr ihn schlagen, wenn die Zeit gekommen ist. Oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Und das war eigentlich prophetisch schon geredet, denn so ist es später dann auch wirklich passiert. Saul kam in einen Krieg gegen die Philister und verlor diese Schlacht und dann hat er sich selber das Leben genommen. Und David musste also keine Hand an ihn legen. Und was dieser Vers auch zeigt, oder diese Situation zeigt, dass David warten konnte. Er konnte warten, bis seine Zeit gekommen ist. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor dabei. Oft verderben wir das Ganze, weil wir einfach keine Geduld haben, weil wir denken, jetzt muss es aber doch geschehen. Ne? Also die Gelegenheit ist da, die Kraft ist da, das zu tun. Und warum sollte ich es denn nicht tun? Ja, weil Gott vielleicht einen anderen Zeitplan hat. Und das finde ich ist echt eine Versuchung auch, ja. Das ist eine Versuchung, wenn wir so angegriffen werden, wenn wir vielleicht gemobbt werden oder es hat uns jemand Unrecht getan, dann warten wir förmlich auf die Gelegenheit, es dem anderen heimzuzahlen. Ja, das ist so wie so ein Reflex in uns. Das ist sehr menschlich. Und niemand würde uns eigentlich deswegen tadeln, weil er sagt, ja, du hast ja auch, ne, dir ist ja auch übel mitgespielt worden. Und jetzt nimm doch den Speer und jetzt hau doch drauf, ne? Und dann aber zu sagen, nein, das soll Gott tun, das soll Gott entscheiden. Er ist gerecht und er soll mir Gerechtigkeit verschaffen. Das zeigt echt Charakterstärke. Und dann gibt es noch eine dritte Situation, die möchte ich euch auch noch schildern. David kam mit seinen Leuten nach Karmel, wo ein sehr reicher Mann lebte. Und David und seine Leute, die kannten diesen Mann gut. Wir hatten früher ihn und seine Hirten beschützt und ja, sie waren richtig Kumpel gewesen, wie man so sagt, ne? Und jetzt kamen die Leute bei ihm an und sie waren sehr hungrig und müde und waren einfach total am Ende und sagten, Mensch, kannst du uns nicht was zu essen und zu trinken geben? Wir haben nichts mehr und ja, sie baten ihn einfach um Quartier und Essen. Und dieser Mann, Nabal hieß der, der dachte nicht im Entferntesten daran, ihnen was zu geben, ihnen irgendwie zu helfen. Und darüber war David richtig sauer. Und er ging mit seinen Leuten mit gezogenem Schwert zu ihm hin, auf sein Haus zu. Und die wollten jetzt wirklich kurzen Prozess machen. Und Gott sei Dank hatte dieser Nabal eine sehr kluge Frau, die hieß Abigail. Die hatte also mehr Verstand als ihr Mann. Und sie nahm schnell ein paar Brote und Fleisch und ging diesen Männern entgegen und entschuldigte sich und sagte, bitte entschuldigt. Mein Mann, ja, er hat nicht alle Tassen im Schrank ungefähr. Ne? Und ich weiß, ihr habt uns immer nur Gutes getan. Bitte nehmt das Essen und entschuldigt uns. Und dann sagt David, so wahr der Herr lebt und du selbst lebst. Der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Nein, das sagt sie, Entschuldigung. Abigail sagt das zu David. Genau. Der Herr hat dich bewahrt, in Blutschuld zu geraten. Und ich glaube, das muss David echt zu Herzen gegangen sein, denn er wiederholt das dann auch in seiner Antwort an die Frau. Er sagt, gepriesen sei deine Klugheit, dass du mich heute zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Und das ist so typisch. Und ich glaube, wir haben das auch alle schon erlebt, solche Situationen, dass wir die Gelegenheit haben und dass wir denken, ja, jetzt muss ich doch handeln, jetzt muss ich doch für mich was tun, jetzt muss ich doch für meine Reputation eintreten. Ja, und dann war auch diese Intuition da, dass David eben sich, dass er sich wirklich ungerecht behandelt fühlte von dem Nabal, dass er sauer war. Er war stinksauer. Und Gott hatte das gesehen und er hat vorgesorgt. Deshalb hat er die Abigail geschickt. Und als sie sich dann alle satt gegessen hatten, da legte sich der Zorn. Sie haben ihre Schwerter wieder weggesteckt. Und es kam nicht zum Blutvergießen. Und Gott kümmerte sich dann auch um den Nabal, denn dieser Mann bekam nach einer durchzechten Nacht am nächsten Morgen einen Herzinfarkt und starb 10 Tage später. Aber das Wichtigste war in dieser Geschichte, dass David nicht Blutschuld auf sich geladen hatte. Ja, weil er sich vom Zorn hätte leiden lassen. Ja, das lag so nahe. Und warum sage ich das? Weil wir oft unter Druck stehen. Ja, wir werden manchmal einfach ungerecht behandelt. Wir werden vielleicht einfach nur vergessen. Andere werden gelobt und wir haben genauso viel gearbeitet und wir werden nicht erwähnt und werden vergessen. Und dann denken wir so, jetzt kommt meine Stunde, ne? Jetzt werde ich den anderen heimzahlen. Oder wenn man gemobbt wird, dann fallen einem sofort schlechte Dinge ein, die man weiß über den anderen. Ne? Und dann sagt man, ja, wenn ich die Gelegenheit habe, dann erzähle ich das auch. Ne? Dann mache ich den anderen fertig. Wir können ja mit Worten auch töten, im übertragenen Sinne. Wir müssen ja gar nicht immer unser Schwert ziehen. Andere in Misskredit ziehen, ja, ihm so den Dolchstoß zu verpassen im übertragenen Sinn. Es wäre so einfach gewesen in der Höhle oder dann später auch beim Karmel. Beim ersten Mal hatte David, oder auch beim zweiten Mal hatte David ja den geistlichen Durchblick bewahrt, beim dritten Mal musste ihm jemand anders die Augen öffnen. Also Gott hat ihn bewahrt, sich nicht selbst zu rächen, sondern es Gott zu überlassen. Im Neuen Testament wird dies auch ganz klar angesprochen. Paulus sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Abigail war nicht nur klug, sondern sie war auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie spricht nämlich Worte der Verheißung aus und sagt dabei etwas ganz Entscheidendes. Sicher wird Gott meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kämpfe des Herrn kämpft. Das heißt, Gott wird dich bestätigen, indem er dein Haus segnet. Haus steht immer für die Familie. Ja, er segnet deine Familie, weil du nicht deine, sondern seine Kämpfe kämpfst. Die Kämpfe des Herrn. Und das ist so ein ganz markanter Ausdruck. Was bedeutet das denn eigentlich? Die Kämpfe des Herrn kämpfen. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass David den Herrn mehr geliebt hat als sich selbst. Wir haben eben so schöne Lieder gesungen. Ich gebe dir mein Herz, mein Leben, meinen Sinn. Ja, und wenn wir das ernst meinen, dann heißt das ja, wir gehören uns gar nicht mehr selbst, sondern wir haben uns Gott geschenkt. Manchmal sind wir uns der Tragweite unserer Worte gar nicht so bewusst, ne? Ja, habe ich noch das Recht, über mich zu bestimmen, wenn ich doch mein Leben bewusst in seine Hände gelegt habe? Ist das noch redlich, wenn ich alle möglichen Pläne mache und Gott gar nicht mit einbeziehe? Ich sage, ja gut, Gott, wenn du willst, kannst du ja auch noch mitkommen, aber ich weiß sowieso schon meinen Weg und dann mache ich dies und mache ich das. Das stimmt etwas nicht mit unserer Einstellung, versteht ihr? Und David, das war ein Kämpfer, ganz klar, der hat viele Kämpfe gekämpft und er hat Schlachten geschlagen und er hat auch viele Schlachten gewonnen. aber er hat nicht seine Kämpfe gekämpft. Ja, er hat gegen die Philister zum Beispiel gekämpft, weil die Gott verhöhnten. Alles nicht nur Feinde des Volkes, sondern es waren auch Feinde des lebendigen Gottes. Und denen hat er eins auf die Mütze gegeben. Und Gott war mit ihm. Ja, es waren die Kämpfe des Herrn. Aber in dieser Situation, wo er angegriffen wurde, da hat er sein Schicksal in Gottes Hand gelegt. Da hat er nicht draufgehauen, obwohl er die Macht gehabt hätte. Und das hat ihn ausgezeichnet. Das hat gezeigt, der Mann hatte echt Charakter. Der hat Gott mehr geliebt als sich selbst. Er hat nicht für sich gekämpft, für seine Reputation, für seine Königsherrschaft. Er war ja eigentlich schon König, ne? Hätte ja sagen können, Saul, was willst du überhaupt noch, ne? Hau ab. Und wenn du nicht freiwillig gehst, dann mache ich dir aber, ne? Helfe ich ein bisschen nach. Aber das hat er Gott überlassen. Er konnte warten auf den Tag, den Gott bestimmt hat, bis Saul abtrat. Und das war eine schwierige Situation. Hat man zwei Könige in einem Land. Ja, das ist immer schlecht. Das bedeutet eigentlich Bruderkrieg. Ja, das ist schlecht fürs Land. Aber David konnte warten. Und es ist so schön, die Abigail sagt, ja, Gott wird dich bestätigen. Deswegen, er wird dein Haus segnen, deine Familie, deine Nachkommen. Und interessant, wenn man dann die Geschichte Israels weiter liest, immer wieder kommt der Rückbezug auf David. Ja, die ganzen Könige, die dann hinterher kamen in Israel, besonders bei den Gottesfürchten, sie haben sich immer auf David bezogen. Nicht auf Saul, obwohl Saul ja der erste König war, ne? Wäre eigentlich logischer gewesen. Aber sie haben immer sich auf David bezogen, weil der wirklich ein König nach dem Herzen Gottes war. David hat Gott geliebt. Deshalb hat er auch Goliath bekämpft. Dann hat er den Kopf abgehauen. Ja, also konnte schon zuschlagen, David. Und das war okay. Aber den Saul, den hat er verschont, weil da ging es nicht um Gott, da ging es um ihn. Jetzt wieder den Sprung ins Neue Testament. Paulus fragt einmal die Korinther. Und es gab auch ein Problem mit. Das muss man vielleicht vorausschicken. Ja, also Paulus hatte wohl am meisten Probleme mit der Gemeinde in Korinth. Weil da gab es so einige, die haben gesagt, ja, der Paulus, ob das überhaupt so ein richtiger Apostel ist und der gefällt uns nicht und andere gefallen uns besser und so weiter. Und dann sagt Paulus, ja, sollen wir uns jetzt wieder selbst empfehlen? Soll ich hier für mich selber kämpfen? Nein, er hat das abgelehnt, das mache ich nicht. Ihr seid unsere Empfehlung. Wenn jemand fragt, ja, dann verweise ich auf die Menschen, die durch mich zum Glauben gekommen sind, auf die Gemeinden, die ich gegründet habe. Ja, schaut euch das an. Das hat Jesus übrigens auch getan, als man ihn fragt, ja, bist du denn jetzt der Gesalbte? Bist du der, auf den wir warten? Jetzt sag doch endlich mal, ne, dass wir Bescheid wissen. Und sagt Jesus, ja, natürlich, hier, ne, schaut mich an, ich bin es. Sagt, nee, sagt den Leuten, was hier alles passiert. Ja, sagt ihnen von den Wundern, von den Kranken, die gesund geworden sind, von den Zeichen. Und das ist die richtige Haltung. Nicht für sich selber kämpfen, sondern für das Evangelium und für die Gemeinden. Das hat Paulus getan, das sollen wir auch tun. Und zur Feindesliebe sagt Jesus ja auch einiges. Er sagt zum Beispiel, tut Gutes an denen, die euch verfolgen. Und dann sagt ihr vielleicht mit Recht, ja, aber das ist ja übermenschlich. Wer kann das denn? Das kann eigentlich niemand, wenn man ehrlich ist, ne? Das ist göttlich. Das ist nicht menschlich, sondern wirklich göttlich, deine Feinde zu lieben. Das heißt, wir können das auch nur mit Gottes Hilfe. Soll keiner denken, dass er das mit eigener Kraft kann. Sondern nur wenn Gott uns die Kraft gibt, wenn Gott uns die Liebe gibt, dann können wir einander lieben und dann können wir auch unsere Feinde lieben. Ihnen Gutes tun. So wie David den Saul, der ja wirklich sein ärgster Feind war, wie er ihn einfach gehen ließ. Ihm das Leben schenkte. Und David konnte das auch mit Sicherheit nur, weil Gott ihm diese Liebe gegeben hat, diese Überwinderkraft, ja, weil er seinen Trieb, seinen Feind zu töten, echt überwinden konnte. Das war gewaltig. Das ist echt gewaltig. Das ist ein Vorbild für uns alle. Und David hat Gott nicht nur geliebt, sondern hat ihm auch vertraut. Ja, er legte sein Leben und das von Saul in Gottes Land, in Gottes Hand. Er sagt, mach du mit mir und mit ihm, was dir gefällt. Und ich bin sicher, dass Gott so ein Glaube gefällt. Warum? Weil er sich dann zeigen kann. Ja, seine überragende Gerechtigkeit, seine Weisheit, seine Macht kann Gott offenbaren, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und sagen, nee, ich greife jetzt nicht, ich hau jetzt nicht drauf. Ich sag nicht das, was ich sagen könnte, um den anderen jetzt fertig zu machen, sondern ich vertraue, dass Gott mir Gerechtigkeit verschafft. Das glaube ich. Und das Schöne ist, wenn wir zurücktreten, dann tritt Gott nach vorne. Dann kommt er endlich nach vorne. Ja, wir machen ihm Platz für sein Handeln, dass er dann wirkt. Und Gott hat ja gewirkt. Gott hat ja dafür letztlich gesorgt, dass Saul zurückgetreten ist oder getreten wurde oder wie auch immer man das ausdrücken mag. Ne? Aber David ist König geworden letztlich. Und er war ein guter König. Und das Volk hat ihm vertraut, weil sie wussten, der Mann geht mit Gott. Ja, der ist ein starker Mann, mutiger Mann, aber in entscheidenden Situationen, da tritt er auch einen Schritt zurück und lässt Gott Gott sein. Super. So dürfen wir das auch machen, ihr Lieben. Ja, denn wir kommen immer wieder in solche Situationen, wo wir unter Druck geraten, wo wir belastet sind, wo wir uns ungerecht beurteilt fühlen oder wie auch immer. Ja, und dann kommen diese Gefühle, dann kommt das so aus dem Bauch heraus, ne? So, jetzt aber, ne? Jetzt habe ich die Gelegenheit, jetzt hau ich drauf. Und dann sagt Gott, stopp, lass mich doch jetzt machen. Ja, und das verlangt viel von uns ab. Dann zurückzutreten und sagen, nein, ich mach das nicht. Ich vertraue Gott. Er streitet für mich, er tritt für mich ein. Ich brauche nicht für mich selber kämpfen. Ich muss mich nicht selber empfehlen. Wie soll Gott Wunder tun, wenn wir für alles immer schon ein Mittelchen parat haben? Ja, wir beten, oh Gott, heile mich. Und in der einen Hand haben wir schon die Tabletten und in der anderen Hand den Telefonhörer mit der eingespeicherten Nummer des Arztes, ne? Also, wenn Gott nicht in 2 Sekunden geholfen hat, dann wissen wir auch selber, wie wir uns helfen. So ist es doch oft. Ich habe nichts gegen Tabletten und schon gar nichts gegen Ärzte. Ich bin Gott echt dankbar dafür, dass wir die haben. Aber versteht ihr, ist ja nur ein Beispiel, ja? Wie oft wir uns selber helfen, wie oft wir Gott nicht ranlassen ans Problem. Obwohl wir das alle glauben und auch wissen und wir finden das auch alle richtig. Aber, ja, versteht ihr, dieses Zurücktreten, das fällt uns so schwer. Ich habe mich eben so gefreut, als Sabine vom Gebet der Gemeinde sprach. Weil ich dachte, das ist genau das Richtige. Ja, weil immer wenn wir beten, dann treten wir auch einen Schritt zurück und sagen, Herr, wir brauchen dich. Wir haben ein Problem, wir haben viele Probleme. Und wir brauchen dich so sehr, deshalb beten wir. Ja, wenn wir das nicht glauben würden, dann würden wir einfach nur machen. Ja Gott, ich weiß schon, wie es geht. Lass mich mal machen, ne? Ich habe schon einen Plan. Klar, das schaffen wir. Ja, wir sind doch alle Manns genug. Und nein, wenn man betet, dann bekennt man gleichzeitig, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich für meine Prüfung. Ich brauche dich für meine Arbeit im Haushalt. Ich brauche dich für meinen Job in der Arbeit. Ich brauche dich für das schwierige Gespräch, was ich noch diese Woche haben muss. Und so weiter und so weiter. Manchmal brauchen wir auch Gott für die Technik, ja, die wieder irgendwann zusammengebrochen ist. haben wir gestern noch erlebt, kleine Zoom-Konferenz und ständig hakte es. Und ja, auch da kann Gott helfen. Aber wir müssen mal einen Schritt zurücktreten und sagen, Gott, es ist dein Kampf. Wir kämpfen nicht für uns. Wir kämpfen für dich. Und das Schöne ist, das Happy End, Gott hat David geholfen. Ja, indem David Saul in der Höhle verschont hat, hat er Gott Vertrauen und Charakterstärke bewiesen. Und wer der eigentlich Beschämte war, das war ja Saul. Ja, Zipfel vom Rock abgeschnitten, damit konnte David wedeln und sagen, guck mal, ne, ich hatte dein Leben in der Hand. Ich hab's dir nicht genommen, weil ich vertraue, dass Gott schon dafür sorgen wird, für die Gerechtigkeit. Saul war beschämt, aber Davids Ansehen stieg im Volk. David musste es gar nicht selber tun. Am Ende beendete Saul selbst, wie gesagt, sein Leben. Ja, ich möchte dich zum Schluss einfach ermutigen auch. Hör auf deinen Ehepartner oder auf deine Freunde, deinen Freund, deinen Bruder, wenn er dir vielleicht gerade in einer schwierigen Situation Gottes Perspektive zeigen will. Wir können das manchmal nicht sehen, weil wir so Scheuklappen aufhaben, weil wir sagen, ja, ich weiß schon und ich habe schon meinen Plan und so, ne? Und dann sagt dir dein Ehepartner, hör mal, du, vielleicht wär's doch gut, nochmal zu beten. Ach, ja, ja, das wäre wirklich gut, nochmal die Sache von einer anderen Sicht zu sehen, aus Gottes Perspektive. Und schließlich wirst du gewarnt, in Schuld zu geraten. Darum geht's ja auch immer, weil Schuld entfernt uns vom Herrn, bringt uns immer weiter weg. Ja, wenn wir selber für unsere vermeintliche Gerechtigkeit kämpfen, wenn wir zurückschlagen, wenn wir andere schlecht machen und so weiter. Hör einfach auf Gottes Stimme. Vertraue ihm, dass er für dich sorgt und für dich kämpft. Kämpfe die Kämpfe des Herrn. Kämpfe nicht deine Kämpfe. Wie schön, wenn wir dann einfach zusehen können, wie Gott wirkt. Ne? So wie damals, als Israel durch das Schilfmeer zog. Ja, die Ägypter waren hinter ihnen her, waren ihnen auf den Fersen quasi, die Soldaten, und Israel war am Boden zerstört. Und dann sagt Mose, ja, kommt mal alle her hier zu mir, hat seinen Stab genommen und sagt, so, jetzt steht und seht die Rettung des Herrn. Und dann standen sie da, sie hatten keine Waffen, sie hatten nichts den Ägyptern entgegenzusetzen. Und dann guckten sie und standen da und guckten, und Gott ließ das Wasser wieder zurückströmen und kein Ägypter blieb übrig. Toll, ne? Ist doch wunderschön. Ja, das ist wirklich schön. Überlass Gott den Kampf. Kämpfe du für ihn und nicht für dich. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus, es fällt uns oft so schwer, so Stille zu halten und wirklich nur zuzuschauen, wie du wirkst. Ja. Ja, wir möchten unser Schicksal selber in die Hand nehmen. Wir möchten selber uns rächen. Wir möchten selber für uns kämpfen. Und das kommt immer so intuitiv aus uns heraus her. Gerade wenn wir zornig sind, wenn wir sauer sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, wie du damals auch David geholfen hast, Herr. Dass er nicht in Schuld geriet, Herr. Dass er nicht da jemanden umgebracht hat, sondern dass er gemerkt hat, du bist da und du kämpfst für ihn, Herr. Du trittst für ihn ein. Jesus, du kennst auch unsere speziellen Herausforderungen. Jeder hat andere. Jeder hat auch ja sein Kampfgebiet, wo er angegriffen worden ist, wo er vielleicht unter Druck steht. Und zeig uns einfach, ja, wenn wir in solche Situationen kommen, dass wir doch da echt auch einen Schritt zurücktreten können, ja, dass wir dich nach vorne lassen, dass wir dich machen lassen. Ja, Vater, darum bitte ich dich einfach, ja, dass du uns leitest durch deinen Geist und dass wir nicht für uns selber kämpfen.